Wie schön ist es immer, wenn wir einen Gottesdienst mit Lobpreis beginnen. Überschlage ich mich fast hier vorne, ne, mit meiner Stimme. Zu Beginn möchte ich diesen, wie schon angekündigt, doch recht langen Bibeltext lesen. Daniel 5, die Verse 1 bis 30. König Belshazzar hatte die 1000 mächtigsten Männer seines Reiches zu einem Gastmahl geladen. Er trank mit ihnen Wein, und als er in Stimmung kam, befahl er, die goldenen und silbernen Gefäße herbeizubringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem geraubt hatte. Er wollte mit den geladenen Männern und seinen Frauen und Nebenfrauen daraus trinken. Die geraubten Gefäße wurden gebracht, und alle tranken daraus Wein. Dabei priesen sie die Götter aus Gold, Silber, Bronze, Eisen, Holz und Stein. Plötzlich wurde eine Hand sichtbar, die etwas auf die gekalkte Wand des Königspalastes schrieb. Es war genau an der Stelle, auf die das volle Licht des Leuchters fiel. Als der König die schreibende Hand sah, wurde er bleich, und seine Gedanken erschreckten ihn so sehr, dass ihn alle Kraft verließ und seine Knie zitterten. Er rief laut, man solle die Weisen Babylons, die Wahrsager, Magier und Sterndeuter holen. Als sie kamen, sagte er, wer die Schrift an der Wand lesen und erklären kann, was sie bedeutet, wird in Purpur gekleidet und bekommt eine goldene Ehrenkette um den Hals. Er wird der drittmächtigste Mann im Reich. Alle Weisen des Königs traten vor, aber sie konnten das Geschriebene nicht lesen und erst recht nicht seinen Sinn deuten. Da erschrak König Belshazzar noch mehr, und er wurde noch bleicher. Auch die geladenen Männer waren ratlos. Die Mutter des Königs hatte von draußen alles mitgehört, was der König und seine Gäste gesagt hatten. Sie kam herein und sagte zu ihrem Sohn, der König möge ewig leben. Du brauchst nicht zu erschrecken, du musst nicht so bleich werden. Es gibt in deinem Reich einen Mann, der vom Geist der heiligen Götter erfüllt ist. Zur Zeit deines Vaters Nebukadnezars zeigte sich, dass in ihm so viel Erleuchtung und Einsicht und Weisheit sind, wie sie sonst nur die Götter haben. Dein Vater machte ihn zum ersten seiner Ratgeber, der weisen Wahrsager, Magier und Sterndeuter. Er heißt Daniel. Dein Vater gab ihm den Namen Belshazzar. Er ist ungewöhnlich klug und kann Träume deuten, Rätsel lösen und die geheimnisvollsten Dinge erklären. Lass ihn rufen. Er wird dir deuten, was die Schrift bedeutet. Sofort wurde Daniel herbeigeholt und der König sagte, du bist also Daniel, einer von den Leuten, den mein Vater aus Juda hierher gebracht hat. Ich habe gehört, dass du vom Geist der Götter erfüllt und mit ungewöhnlicher Weisheit und Einsicht begabt ist. Ich habe meine Weisen und Wahrsager holen lassen, damit sie diese Schrift lesen und mir ihren Sinn deuten. Aber sie können es nicht. Über dich habe ich gehört, dass du die schwierigsten Fragen lösen und die verborgensten Geheimnisse enthüllen kannst. Wenn das wahr ist und du mir diese Schrift vorlesen und deuten kannst, wirst du in Purpur gekleidet und bekommst eine goldene Ehrenkette. Ich mache dich zum drittmächtigsten Mann in meinem Reich. Daniel antwortete dem König, deine Geschenke kannst du behalten oder einem anderen geben. Aber ich werde dir die Schrift vorlesen und dir sagen, was sie bedeutet. Mein König, der höchste Gott, hatte deinen Vater Nebukadnezar zu einem mächtigen Herrscher gemacht und ihm Ehre und Ruhm gegeben. Deshalb zitterten die Menschen aller Nationen, Völker und Sprachen vor ihm. Er konnte töten und am Leben lassen, wen er wollte. Er gewährte und entzog seine Gunst ganz, wie es ihm gefiel. Als er aber stolz und hochmütig wurde, kam er um Thron und Herrscherwürde. Statt seines menschlichen Verstandes wurde ihm der Verstand eines Tieres gegeben und er wurde aus der Gemeinschaft der Menschen ausgestoßen. Er musste bei den Wildeseln leben und Gras fressen wie ein Rind. Er schlief unbedeckt im Freien, sodass er nass wurde vom Tau. Das dauerte so lange, bis er einsah, der höchste Gott allein ist Herr über alle Menschen und er gibt die Herrschaft, wem er will. Du aber Sein Sohn Belshazzar, hast dieses alles gewusst und hast dich trotzdem nicht vor Überheblichkeit gehütet. Du hast den höchsten Herrn herausgefordert und dir die heiligen Gefäße seines Tempels bringen lassen. Du hast mit deinen führenden Männern, deinen Frauen und Nebenfrauen daraus Wein getrunken und die Götzen aus Gold, Silber, Bronze, Eisen, Holz und Stein gepriesen, die weder sehen noch hören können und auch keinen Verstand haben. Dem Gott aber, der dein Leben in der Hand hat und dein ganzes Schicksal bestimmt, hast du die Ehre verweigert. Deshalb hat er diese Hand geschickt und die Schrift an die Wand schreiben lassen. Was da geschrieben steht, lautet Mene, Mene, Tekel, Upasin. Das bedeutet, gezählt hat Gott die Tage deiner Herrschaft und ihr ein Ende gemacht. Gewogen hat er dich und zu leicht befunden. Zerteilt hat er dein Reich und es den Medern und Persern gegeben. Belshazzar befahl, Daniel in Purpur zu kleiden und ihm eine goldene Halskette umzulegen und erklärte ihn zum drittmächtigsten Mann in seinem Reich. Noch in derselben Nacht aber wurde Belshazzar, der König der Babyloner, umgebracht. Es ist wirklich ein langer Text, den ich euch dazu gemutet habe. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man ihn komplett liest, um den Zusammenhang zu verstehen. Und ich möchte auch noch ein bisschen in die Geschichte eingehen, aber wirklich nur ganz kurz. Die ersten vier Kapitel in Daniel gehören in die Herrschaftszeit des Nebukadnezar. Dieser starb 562 vor Christus, nachdem er 43 Jahre lang regiert hatte. Dann kamen einige Herrscher bis ins Jahr 539. Das Land war von immer mehr Verfall, Intrigen und Morden gekennzeichnet. Nach diesen kurzen Regierungsepisoden verschiedener Nachkommen Nebukadnezars übernahm Nabonidus, ein Name, den ich vorher, bevor ich das gelesen habe, noch gar nicht gehört hatte, die Herrschaft für 17 Jahre. Und ihm war ganz viel darin gelegen, das babylonische Reich unter diese Religion, die seine Mutter hatte, immer ganz viel daran gelegen, das babylonische Reich wieder aufzurichten. Seine Mutter war die Hohepriesterin des Mondgottes Haran und vielleicht war es ja ihr Einfluss, dass er auch versuchte, die Erneuerung der babylonischen Religion zu forcieren. Ganz gleich, er tat sich ganz viel, um diese Religion wieder zu verbreiten und die verlassenen und wahrscheinlich heruntergekommenen Tempel wieder zu restaurieren. Wer aber ist in diesem Zusammenhang Belshazzar? Denn er wurde ja als König bezeichnet. Belshazzar war der älteste Sohn des Nabonidus. Und dieser hatte ihn zum Mitregenten ernannt. Und das erklärt auch, warum er König genannt wurde. Und obwohl er nicht der eigentliche König war, hatte er dadurch königliche Autorität. Gleichzeitig erklärt es auch, warum er den Magiern oder Deutern, wenn sie die Schrift lesen könnten, nur die dritthöchste Macht im Land angeboten hat, denn die ersten beiden waren ja schon besetzt. Verwunderlich ist zunächst natürlich auch, dass Nebukadnezar als Vater benannt wird. Grund dafür ist wahrscheinlich, dass der Belshazzar ein Nachfolger auf seinem Thron war, wobei es auch Erklärungen gab, die sagen, es könnte sein, dass Nebukadnezar sein Großvater war. Und es war üblich, dann auch von dem Sohn bzw. umgekehrt vom Vater zu sprechen. Das war also durchaus nicht ungewöhnlich. So, soweit also die Geschichte, die zurücklag. Babel wurde von einem persischen Heer belagert. Es war Krieg. Feind steht vor der Tür. Ich habe Gott sei Dank noch nie einen Krieg erlebt und ich bin auch sehr froh darum. Ich kann mir gar nicht so wirklich vorstellen, wie das ist, in einer Stadt, in einem Land zu leben, das belagert wird, wo ich nicht einfach so raus kann, wo ich Angst haben muss, auf die Straße zu gehen. Aber diese Menschen dort erlebten die Angst und in dieser Situation hinein feiert Belshazzar ein großes Fest, eigentlich doch ziemlich unpassend. Er lädt die 1000 mächtigsten Männer ein, feiert mit seinen Frauen und Nebenfrauen ein Fest, das man heutzutage ja auch als Klage bezeichnen könnte. Vielleicht wollte er den Menschen demonstrieren, ihr braucht keine Angst zu haben. Habe ich ja auch nicht. Vielleicht wollte er auch den Persern zeigen, dass ihr Kriegsgeklapper vor den Toren ihn nicht beeindruckte. Vielleicht war es aber auch nur eine Demonstration seiner Macht und Überheblichkeit. Trotz alledem, er missachtete die Not und die Ängste, die die Menschen in der Stadt erlebten. Es ist richtig ein tolles Festgelage. Es wird getrunken, es wird getanzt, die Frauen und Nebenfrauen sind da. Und die Stimmung wird immer lockerer und Belsatzer sagt so, und jetzt holt er mal die Gefäße, die Nebukadnezar mitgebracht hat. Die Gefäße, die Becher und Krüge aus dem Tempel in Jerusalem. Damit setzte er sich nicht nur über die Menschen hinweg, sondern er setzte sich auch über das Heilige des Gottes, von dem er wusste, weil er war ja Nebukadnezars Nachfolger, er kannte die Geschichte, von dem er wusste, das ist das Eigentum des Gottes Israels. Ich glaube, es war mehr, als dass es ihm egal war. Er war sich dessen bewusst. Und er sagte ja auch, alle sollen daraus trinken. Die Gäste, die Frauen und Nebenfrauen. Und dabei, um dem Ganzen noch eins aufzusetzen, rühmten und priesen sie die Götter, die selbst gemacht waren, aus den verschiedensten Materialien. Sie lästerten Gott ganz bewusst. Und Belsatzer hätte eigentlich wissen müssen, auf was er sich einließ. Er aus dem engeren Kreis des Nebukadnezar wusste, was passiert war. Wie Gott ihn diesen gestraft hatte. Die Menschen im Land wussten das gar nicht alle. Aber er aus diesem engsten Kreis, er wusste, um was es ging. Nebukadnezar, könnte man sagen, war danach wach geworden. Er hatte eingesehen, dass er zu weit gegangen war. Er hat sich wieder hingewandt zu Gott und hat ihn gepriesen und ihm gedient bis an sein Lebensende. All das ignorierte Belsatzer aber nicht. Nur nein, er provozierte Gott. Ganz bewusst forderte ihn heraus. Und die, die mit ihm feierten, machten mit. Und dann erscheint diese Schrift an der Wand. Gerade dort, wo es so richtig hell ist, man konnte das nicht übersehen, schrieb sie einige Worte nieder. Man muss sich das mal vorstellen. Man ist so auf so einem Fest und feiert und freut sich. Plötzlich ist seine Wand ganz hell. Und wie von Geisterhand schreibt dann jemand was hin, was man nicht erkennt. Und das vielleicht noch in der Situation, wo ich gerade was gemacht habe, von dem ich eigentlich weiß, ja nicht nur eigentlich, von dem ich weiß, dass das nicht in Ordnung ist. Kein Wunder, dass dem Belsatzer ja sozusagen der Bissen im Hals stecken blieb. Er wurde kreidebleich und fing an zu zittern. Großspurig hatte er vorher inmitten des Krieges eingeladen. In seiner ganzen Überheblichkeit und seinem Machtgehabe die Gefäße holen lassen. Davon war jetzt nichts mehr zu sehen und zu spüren. Ihn hatte diese Schrift kalt erwischt. Wie ein ängstliches Kind wurde er blass und zitterte. Wo war denn jetzt all die Macht und die Größe, die er darstellen wollte? Holt die Geisterbeschwörer, die Sterndeuter und anderen Wahrsager herbei, rief er. So schreibt es, steht es in der Bibel. Schrie er, so wie man in einer Notlage um Hilfe ruft? Voller Verzweiflung? Er wollte wissen, was da stand. Es machte ihm wahnsinnige Angst und Gewissheit über die Bedeutung dessen, was dort zu sehen war, wollte er sich ja auch einiges kosten lassen. Er wollte denjenigen in Purpur kleiden, ihm eine Ehrenkette umhängen und ihn zum drittmächtigsten Mann im Land machen. Purpur, das war ja diese Farbe der Könige, der konnte man nicht einfach sagen, ich laufe jetzt in Purpur rum. Das wäre so ähnlich, als wenn ich mit Grün unterschreibe, das darf ich auch nicht, das darf nur der Generalarzt. Also, werde ich nie vergessen, ist mal in meinem ersten oder zweiten Arbeitstag passiert. Das darf ich nicht. Aber das ist schon ein besonderer Stand, ein besonderer Status, den er diesen Menschen versprochen hat. Und dazu bewegte ihn die nackte Angst, die er hatte. Vielleicht hoffte er, es sei alles doch nicht so schlimm. Ich weiß es nicht. Oder er könnte noch was abwenden. Vielleicht hat er in diesem Augenblick auch daran gedacht, was Nebukadnezar passiert war. Weiß es nicht. Das sagt uns die Bibel nicht. Die ist ja manchmal sehr sparsam. Aber jetzt war er es, der den heiligen Gott nicht ernst genommen hatte. Jetzt ging es um ihn. Er hatte Gott ganz bewusst verspottet. Und die Berater sollten ihm Klarheit bringen. Konnten sie aber nicht. Versuchen wir uns mal in die Situation einzudenken. Er hat wirklich große Angst und will wissen, was da steht. Er sagt, kann ich nicht. Ihn hat die Panik ergriffen. Und denen, die mit ihm gefeiert haben, ging es ähnlich. Und dann sagt uns die Bibel, dass die Königin Mutter reinkam. Sie hatte also nicht mitgefeiert. Man nimmt an, dass es seine Großmutter war. Und als sie sieht, was vor sich geht, erinnert sie sich an Daniel und weist ihn darauf hin. Sie schildert ihm, welche Weisheit, welche Fähigkeiten und Einsichten Daniel hat und sagt ihm, hol den, der wird dir helfen können, der kann dir das übersetzen. Und das macht er auch. Und er bietet Daniel genau das an, was er den anderen auch angeboten hat. Ihn in Purpur zu kleiden, ihn zum drittmächtigsten Mann im Land zu machen. Daniel sagt, das will ich nicht. Das nehme ich nicht an. Ich werde dir die Schrift auch so deuten. Und bevor er irgendwas deutet, hält er ihm ja einen Spiegel vor die Augen. Hier, das weißt du. Du hast doch gewusst, auf was du dich einlässt, als du zu diesem Fest eingeladen hast. Du weißt doch, was mit Nebukadnezar passiert ist. Du hast es besser gewusst und trotzdem hast du die Gefäße rauben lassen, ihr habt daraus getrunken, ihr habt die Götter da angebetet. Diese Götter, die hören und sehen und fühlen nicht. Sie sind tot. Den lebendigen Gott aber, der auch dein Leben in der Hand hält, den willst du nicht anbeten, den willst du nicht ehren. Und deshalb ist diese Schrift erschienen. Und dann lest er ihm vor, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Dieses Mene, das ist, erklärt ja auch schon der Text, bedeutet, die Tage deiner Herrschaft sind gezählt. Tekel bedeutet, dass Belsatzar in eine Waage gewogen und als zu leicht befunden wurde. Man hat das damals mit Zahlungsmitteln gemacht. Man hat sie gewogen und wenn sie zu leicht waren, dann wurden sie abgelehnt. Upharsin lautet, da lautet die Botschaft, dass sein Land geteilt wird. Es wird den Medern und Persern übergeben. Er verliert alles. Und er wird in der gleichen Nacht umgebracht. Er verliert sein Leben. Gott hat reagiert. Belshazzar ist zu weit gegangen. Gott ließ sich nicht spotten. Nun ist das ja eine Begebenheit aus dem Alten Testament. Viele von uns kennen die Geschichte, zumindest mal die Schrift an der Wand, schon aus der Sonntagsschule, ich auch. Und vielleicht fragt sich manch einer, was hat das denn heute mit uns noch zu tun? Ist das noch wichtig? Ist das noch präsent oder brisant? Ich denke schon. In Galater 6, Vers 7a steht, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, schreibt Paulus. Und ich habe mir mal so ein paar Gedanken gemacht, in welchen Situationen Gottes, die es so deutlich wird für mich in meinem Alltag, wo Gott verspottet wird. Viele Lieder machen das, die wir im Radio hören. Ganz besonders deutlich wird das für mich immer an Karneval. Und ich, wie gesagt, ich gehe am Mittag auch den Zug gucken. Ich habe überhaupt nichts dagegen, sich zu verkleiden, auf einen Zug zu gehen. Aber es gibt halt Lieder, wo ich mich dann schon frage, kann ich die noch mitsingen, mitschunkeln? Kann ich dazu schweigen? Zum Beispiel, wir kommen alle in den Himmel. Da soll dich doch der Teufel holen. Der Teufel hat den Schnaps gemacht. Der liebe Gott weiß, dass ich kein Engel bin. Es erklärt dann auch, warum man so bleibt, wie man ist. Und er hat doch gefällt. Weiß er ja nun auch. Das ist, gibt es auch nicht nur bei Karnevalsliedern, es gibt es auch bei anderen Liedern. Aber momentan boten die sich halt an. Madonna ist 2006 in einer Show aufgetreten, in der sie sich wie an einem Kreuz hatte festmachen lassen. Der Chef der US-amerikanischen Großbank Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, sagte, mit ihrer Arbeit verrichteten die Banken Gottes Werk. Im vergangenen Jahr, ob sie jetzt noch kommt, weiß ich nicht, strahlte das ZDF abends die Sendung aus Wir sind Gott. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch mitgekriegt hat. Diese Sendung veranlasste Christen zu einer Unterschriftensammlung gegen diese Sendung, in der Gott unter dem Deckmantel Humor wirklich aufs Ärgste verspottet wurde. Ich habe mir das gestern mal kurz so ein paar Ausschnitte im Internet angeguckt, da vergeht mir das Lachen. Da ist wirklich Schluss. Und es gibt, sicherlich könntet ihr auch ganz viele Beispiele, ähnliche Beispiele nennen. Und es geht noch viel weiter in der Welt, wenn Christen verachtet werden, gefangen werden, weil Menschen behaupten, sie sind stärker als Gott. Und sie können das alles brechen, was Gott für uns getan hat. Daniel hat Belshazzar ganz deutlich und ohne Beschönigung Gottes Botschaft gesagt. Das hätte ihn den Kopf kosten können. Natürlich hatte Belshazzar ihm angeboten vor den anderen, ich mache dich zum drittmächtigsten Mann der Welt. Aber man muss sich mal überlegen, was Daniel ihm da gesagt hat. Ohne irgendeine Beschönigung. Ohne ein, es wird schon nicht so schlimm oder ich helfe dir heraus. Er hat ihm ganz klar gesagt, für dich ist aus. Ist alles vorbei. Auch wir sollen die Botschaft Gottes mit klaren und deutlichen Worten weitergeben. Machen wir Gottes Gnade doch nicht klein, indem wir Sünde verniedlichen. Bringen wir Menschen nicht darum, zu erkennen, dass sie Gott brauchen, weil wir uns nicht trauen, deutliche Worte zu sprechen. Und dabei geht es mir nicht um den erhobenen Zeigefinger, sondern um das, was in Gottes Wort steht. Wenn ihr euch erinnert, Daniel hatte die Entlohnung von Belshazzar abgelehnt. Er hat gesagt, nein, ich mache das auch so. Er hat sich nicht mit eingereiht. Er hat sich nicht in diese Abhängigkeit gebracht von ihm. Belshazzar hat nachher befohlen, ihn zu entlohnen. Heute noch reicht Gott jedem die Hand zur Vergebung. Diese Möglichkeit hat er geschaffen, indem er seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz sterben ließ. Indem Jesus auf die Welt kam. Und trotzdem, Gott bleibt ein gerechter Gott und er lässt sich nicht spotten. Nur noch ist Zeit zur Umkehr. Und wir Christen haben kein Recht, das zu verschweigen oder klein zu machen. Wir sollten uns nicht hinreißen lassen, mitzugehen. Ich weiß, dass der Trend heute sehr häufig ist, nicht mehr von Verlorensein, von Hölle, von Verderben zu sprechen. Ich glaube, ich habe das hier schon mal erzählt, dass ein evangelischer Pfarrer zu einem Menschen sagte, der von sich behauptet, ich bin bekennender Atheist, sie kommen trotzdem in den Himmel. Das macht doch nichts. Gott macht, ist für alle da. Der nimmt das nicht so genau. Und da sagt Paulus ganz klar, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, wird er ernten. Das klingt bedrohlich. Und trotzdem, es gilt noch immer, und das dürfen wir weiter sagen, noch ist Zeit zur Umkehr. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist eine Zusage Gottes in unsere Welt hinein. Und deswegen ist das, was Daniel damals erlebt hat und wie er umging mit Belsazar, klar und deutlich, gehorsam auf das, was Gott wollte, auch für uns heute noch so wichtig. Im Gehorsam auf Gott, Menschen die frohe Botschaft mitzuteilen, aber nicht hinzugehen und Dinge zu verschweigen. Amen.